HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich möchte ganz klar sagen, dass es für die SPD wirklich ein großer Erfolg ist, dass wir es möglich machen werden, wenn es zu einer Koalition kommt, dass es Familiennachzug wieder gibt.
Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte abgeschafft.
Das heißt, in jedem Fall gibt es ab dem 1. August 2018 wieder Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Das ist der Erfolg der SPD.
Damit hat sich das zwischen CDU und CSU formulierte Regelwerk zur Migration durchgesetzt.
Aber immerhin, es geht voran und das durch die SPD.
Schulz hat als Parteichef eine weitergehende Härtefallregelung versprochen. Erreicht hat die SPD faktisch nichts.
Als Vorsitzender dieser Gruppe darf ich Ihnen sagen, da kann jeder sich ein Stück mit nach Hause nehmen.
Welches Stück auch immer. Da haben sie sich also geeinigt beim Familiennachzug für Flüchtlinge. Aber kaum sind die GroKo-Unterhändler vom Verhandlungstisch aufgestanden, da eilt auch schon jeder von ihnen an ein anderes Fenster und ruft seinen jeweiligen Leuten genau die Botschaft zu, die sie hören wollen. Der Anspruch auf Familiennachzug ist abgeschafft, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und gleichzeitig erklärt SPD-Chef Martin Schulz, Lichtjahre davon entfernt, die SPD hat sich beim Familiennachzug durchgesetzt. In einem Kompromiss will eben jede Partei sich selber wiederfinden, auch wenn sie sich in Wahrheit darin verloren hat. Und so muss, was miserabel verhandelt wurde, wenigstens präsentabel verkündet werden. Sonst fühlen sich Basis und Wähler verraten. Heute passierte das Gesetz von Union und SPD den Bundestag mit 376 Ja, 298 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Und was soll das für eine Koalition werden, deren Partner auch nach einer Einigung in verschiedenen Welten leben? Wir haben uns durchgesetzt, wie Politiker Misserfolge verkaufen, so der Titel unserer heutigen Tagsendung. Und wir erinnern uns nochmal daran, was da eigentlich durchgesetzt wurde. Für Flüchtlinge in Deutschland, die Asyl genießen, gilt der Familiennachzug. Für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, subsidiärem Schutz, gilt dieser Anspruch nicht, sofern sie nach März 2016 nach Deutschland gekommen sind. Von da an wurde der Familiennachzug nämlich ausgesetzt und diese Regelung gilt nun nach ausgehandeltem Kompromiss zwischen SPD, CDU und CSU bis Ende Juli. Anschließend sollen auf der Basis freiwilliger Entscheidungen insgesamt bis zu 1.000 Familienangehörige pro Monat nachgeholt werden können. Aber was unverändert bleibt, ist die Härtefallregelung. Das heißt also, nur wenn die Lage einer Familie im Herkunftsland schlimmer ist als zum Beispiel die ihrer Nachbarn, dann haben sie eine Chance auf Familiennachzug. Klingt so, als müsste man noch vieles nachbessern. Gisela Seidler, Fachanwältin für Migrationsrecht und Vorsitzende des Gesetzgebungsausschusses für Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein. Guten Abend.
Guten Abend aus München.
Ginge es nach der Lesart von Martin Schulz, dann scheint dem SPD-Chef ein großer Coup gelungen zu sein. Die SPD hat sich beim Familiennachzug durchgesetzt, hat er verkündet. Hat sie das wirklich?
Also die SPD hat sich nicht durchgesetzt. Also man hat tatsächlich den Rechtsanspruch auf Familiennachzug abgeschafft mit dieser Regelung. Und was hier erreicht worden ist, das ist sehr fraglich, weil es ist das, was da drin steht, eine andere Vorschrift bliebe unberührt. Das war nie in Frage gestanden, dass die Paragraphen 22 und 23 des Aufenthaltsgesetzes unberührt bleiben. Die waren überhaupt nicht das Thema dieser Regelungen.
Das heißt, die Lesart von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hört sich eben anders an, aber der hat recht, wenn er sagt, der Anspruch auf Familiennachzug ist abgeschafft.
Ja, leider ist es so. Das bedauern wir sehr, aber es steht auch ausdrücklich schwarz auf weiß drin.
Die Argumentation der CSU geht so, Menschen aus Bürgerkriegen oder Menschen, die vor Folter und Verbrechen geflohen sind, gingen irgendwann mal wieder zurück und seien eben keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern eben subsidiär Schutzberechtigte. Kann man diese Unterscheidung tatsächlich so machen?
Es ist einfach ein anderer Status. Es ist kein eingeschränkter Status, sondern es ist ein anderer Status. Also die Flüchtlingsanerkennung knüpft an eine Verfolgung aufgrund bestimmter asylerheblicher Merkmale, also politischer Überzeugung, Religion, Rasse, kulturelle Gegebenheiten, Volkszugehörigkeit. Der subsidiäre Schutz, der knüpft an, dass entweder ein Bürgerkrieg vorliegt, und zwar ein Bürgerkrieg, in dem jede Person in Gefahr ist, die sich in diesem Gebiet aufhält, oder aber ein ernsthafter Schaden im Sinne einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Folter zu befürchten ist. Dafür spricht, dass es schon stattgefunden hat. Das heißt, es sind, oder dann noch der dritte Grund ist die Todesstrafe, eine drohende Todesstrafe. Das kommt am wenigsten vor. Zu beiden Fällen kann man sagen, die Bürgerkriege dauern sehr lange. Der Bürgerkrieg in Syrien hat 2011 begonnen. Wir haben jetzt 2018. Das Land ist zerstört. Es halten sich Millionen von Menschen innerhalb Syriens auf der Flucht auf und auch außerhalb Syriens. Dass ausgerechnet aus Deutschland die Menschen als erstes zurückkehren werden, das ist, halte ich für ausgeschlossen. Die andere Lage ist, wenn die Leute verfolgt worden sind, aber nicht in Anknüpfung an ein bestimmtes Merkmal, dann besteht diese Bedrohungslage in der Regel noch viel, viel länger fort und vielleicht wird sie auch niemals beendet und diese Personen können nie zurückgehen, weil diese Bedrohung weiterhin besteht.
Wenn ich mich recht erinnere, dann hat auch die SPD die jetzige Regelung sogar beschlossen, nämlich diesen Familiennachzug bis Mitte März auszusetzen. Das heißt also, der Anspruch auf Familiennachzug hätte dann wieder gegriffen?
Genau, also in der Gesetzesbegründung steht es auch nochmal drin. Ich habe mir die gerade nochmal rausgeholt. Es steht einfach drin, nach Ablauf der 2 Jahre tritt die Rechtslage, die seit 1. August 2015 derzeit gilt, automatisch wieder in Kraft. Ja, also ohne diese Verlängerung wäre einfach ab dem 18. März 2018 die alte Regelung wieder in Kraft getreten. Es hätte keiner neuen gesetzlichen Bestimmung bedurft.
Das hätte die CSU vermutlich aber nicht mitgemacht, könnte man auch davon ausgehen wahrscheinlich. 1000 Menschen dürfen jetzt ab August im Rahmen des Familiennachzugs nachreisen. 1000, warum eigentlich 1000, nicht 500 oder mehr oder weniger?
Ja, das fragt man sich natürlich. Man weiß das auch gar nicht, wie das bestimmt werden soll. Also es ist jetzt einfach eine Einigung, die in dem Sondierungspapier man halt einfach vereinbart hat. Es ist völlig unklar, wie diese 1000 Personen ausgesucht werden sollen. Es ist ja eine reine Ermessensregelung. Also man könnte sagen, in einem Monat 1000 aus Syrien, im anderen Monat 1000 aus Somalia, im nächsten Monat 1000 aus Afghanistan. Oder man kann sagen, ja, es steht hier auch ausdrücklich drin, die Zahl der nach dieser Vorschrift erteilten Aufenthaltserlaubnisse darf nicht die Höhe von monatlich 1000 erreichen. Kann aber auch sein, dass jemand, der hier subsidiären Schutz hat, ein Kind bekommt und dieses Kind eine Aufenthaltserlaubnis bekommen muss. Was auch sonst, es muss ja eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, dann ist schon wieder einer dieser 1000 Plätze weg und es bleiben nur noch 999. Mhm. Also das ist völlig unbestimmt, diese ganze Regelung. Und wir fragen uns als Anwältinnen und Anwälte natürlich, wie das bestimmt werden soll.
Wenn aus einem Rechtsanspruch eine freiwillige Leistung oder wie Sie sagen, eine Ermessenssache wird, könnte man die dann auch juristisch anfechten?
Naja, also im Prinzip bei Ermessen, es gibt schon eine Möglichkeit einer Klage gegen so eine Entscheidung. Aber der Beurteilungsspielraum ist sehr hoch und die Kontrolle ist eingeschränkt. Also es wird nur drastische Ermessensmängel werden dann berücksichtigt. Das Problem wird sein, dass die Botschaften die Anträge nicht entgegennehmen werden wahrscheinlich. Also es ist jetzt
bei
schon
den
so, dass bei den
meinen Sie, ne? Bei den,
ja, wir wissen es gar nicht. Also im Moment ist es so, dass bei den deutschen Botschaften schon, wenn man einen Termin buchen will, man schon gefragt wird, ob die Referenzperson subsidiär schutzberechtigt ist. Und dann bekommt man halt einfach gar keinen Termin zugeteilt. Also man muss sich auf Listen eintragen und bekommt dann irgendwann nach 10 Monaten oder später einen Termin geschickt. Und wenn man subsidiär schutzberechtigt ankreuzt, kriegt man halt gar keinen Termin geschickt. Also hier findet schon eine Vorauswahl statt.
Man hat den Eindruck, nach dem, was Sie sagen, die SPD hat sich nicht wirklich beraten lassen. Sie sind die Vorsitzende im Gesetzgebungsausschuss für Migrationsrecht. Ist da mal jemand aus SPD-Kreisen auf Sie zugekommen?
Also wir werden in Gesetzgebungsvorhaben gefragt. Wir werden dürfen eine Stellungnahme abgeben, so wie andere Verbände auch, die Richtervereinigung, die Sozialverbände, die Kirchen. In der letzten Legislaturperiode waren diese Stellungnahmefristen teilweise nur noch einen Tag. Also in einem normalen Gesetzgebungsverfahren bleibt, um ein wirklich wichtiges Gesetz zu durchdringen, bleibt eine Frist von, kriegt man eine Frist von mehreren Wochen und so viel braucht man ja auch. Es ist ja teilweise schwierig. Wir müssen verfassungsrechtliche Fragen klären, wir müssen europarechtliche Fragen klären. In einem Tag ist das nicht zu schaffen. Und damit hat auch damals schon die Koalition deutlich gemacht, es interessiert sie eigentlich nicht, was die Ausschüsse dazu sagen oder was auch die Verbände dazu sagen. Und wir befürchten, dass das jetzt so weitergehen wird natürlich, dass hier nicht die juristische Sachkunde eingeholt wird, die aber notwendig wäre. Und hier wird verhandelt, Und vielleicht liest man die Gesetze nicht so ganz genau, bevor man sie unterschreibt.
Gisela Seidler, ich danke Ihnen herzlich. Ob die Genossen das auch so sehen wie SPD-Chef Martin Schulz, dass sich die Partei beim Familiennachzug gegenüber der CSU durchgesetzt hat? In der Partei sehen viele die Einigung als schmerzhaften Kompromiss. Und was denkt die Basis? Die hessische SPD-Basis? Christopher Blass hat nachgefragt.
Familiennachzug, gestern auch ein Thema im Hessischen Landtag. Und die SPD bekam Druck von der politischen Konkurrenz. Der grüne Markus Bocklet konnte bei diesem Thema mal wieder richtig grün sein.
Aus humanitären Gründen ist aus unserer Sicht eine Begrenzung beim Familiennachzug falsch.
Er griff die SPD nicht direkt an. Doch die linke Abgeordnete Gabi Faulhaber nahm die Sozialdemokraten offen ins Visier. Schon früher habe sich die SPD in dieser Frage über den Tisch ziehen lassen.
Wie kann es denn jetzt sein, dass sich die SPD nun schon wieder auf einen faulen Kompromiss einlässt? Ich würde mich jedenfalls sehr über ein unmissverständliches Zeichen der Hessen-SPD freuen, dass sie den jetzigen Kompromiss nicht mitträgt.
Dieses Zeichen wird es nicht geben. Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel ist schließlich auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Tapfer stellte auch er sich in dieser Frage dem Parlament.
Ich habe erlebt, wie die Machtlosigkeit ausdrücklich von uns, aber vor allem die Machtlosigkeit der Führung von CDU und CSU gegenüber dem Treiben von einigen wenigen Herren der bayerischen CSU am Ende zu einer Regelung geführt hatte, die mich persönlich an die Schmerzgrenzen des Erträglichen führt.
Ansonsten klammert sich die Spitze der Hessen-SPD an die Überzeugung, dass Fortschritte gegenüber dem Sondierungspapier erreicht worden seien. Die angestrebte Härtefallregelung hätte man laut SPD-Deutung ganz vergessen können, wenn Sozialdemokraten nicht so darauf beharrt hätten. Ob das wirklich eine spürbare Verbesserung am Ende wird, da zucken jene, die man im Landesverband so anspricht, mit den Schultern. Klar ist, es war der Landesvorstand, der auch auf dem Bundesparteitag für Nachbesserungen am Sondierungspapier warb. Nur so, meinen manche, sei damals die knappe Mehrheit für GroKo-Verhandlungen überhaupt zustande gekommen. Und jetzt? Man hört förmlich sozialdemokratische Zähne knirschen, wenn es darum geht. Das gilt natürlich in erster Linie für Juso-Kreise, die ohnehin der Großen Koalition keine Chance geben. Sie können der Vereinbarung zum Familiennachzug allenfalls positiv abgewinnen, dass mehr Mitglieder beim SPD-internen Mitgliederentscheid vielleicht am Ende gegen eine gemeinsame Regierung mit der Union stimmen könnten. Parteichef Schäfer-Gümbel hatte im Landtag eingeräumt, dass die Frage in seiner Partei hoch umstritten sei. Er bekomme dazu viele kritische Mahnungen. Aber es gäbe auch jene in der Hessen-SPD, die die Bestimmungen zum Familiennachzug nicht lockern wollten.
Auch und gerade kommunale Vertreter, die mit Blick auf die Integrationsfragen vor Ort ausdrücklich darum bitten, dass es zu keiner Ausweitung des Familiennachzugs kommt für den Bereich der subsidiär Geschützten.
Die SPD muss da auch Rücksicht auf Teile ihrer Wählerschaft nehmen. Ein Aufstand zeichnet sich im Landesverband nicht ab. Die strittigen Themen Gesundheitspolitik und befristete Verträge haben in der SPD hörbar höheren Stellenwert. Und natürlich sagt auch mancher, wir konnten uns beim Familiennachzug einfach nicht durchsetzen. Aber der Schuldige ist auch schnell benannt. Im SPD-Landesverband Hessen hört man kein gutes Wort mehr über Martin Schulz in Berlin. Der SPD-Chef, ehemals 100% Mann, ist nun 100% Buhmann. Zu viele große Worte, zu wenig Erfolg. Das ist für eine Partei, die am 28. Oktober in Hessen eine Mehrheit erringen möchte, so scheint es, ein Problem mehr, das man gern schnell gelöst hätte.
Perspektivwechsel. Für die CSU ist die Asylpolitik ein zentraler Punkt in den Verhandlungen. Die Obergrenze, die nicht so heißt und nicht so heißen darf, hat sie schon durchbekommen. Jetzt ist noch der Anspruch auf Familiennachzug abgeschafft, wie der Landesgruppenchef der CSU Alexander Dobrindt verkündet hat. Nikolaus Neumeier, Redaktionsleiter der Landespolitik beim Bayerischen Rundfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Dieses Ergebnis müsste doch die CSU-Basis zum Jubeln bringen. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Und vielleicht durchschauen die auch Alexander Dobrindt, der hier schon etwas dick aufgetragen hat, so ganz abgeschafft ist der Familiennachzug natürlich nicht. Welche, die hier etwas besonderer sind, sagen, es komme nicht noch mehr. Ich habe mit ein paar Kreisvorsitzenden gesprochen bei der CSU. Die melden Unterschiedliches bei der Stimmung. Manche sagen also gar keine Euphorie, eher von der Vernunft getragen. Das Ganze missfällt ihnen, sie sind skeptisch, kommen da wirklich nicht noch mehr. Es überwiegt aber offenbar an der Basis der Wunsch, endlich eine stabile Regierung zu haben und deswegen eben auch die Zufriedenheit, die aber wirklich eher mit mäßig zu beschreiben ist. Also Jubelnströme oder gejubelt wird hier nicht.
Das nennt man trotzdem hartnäckig kämpfen, was die CSU da gerade betreibt. Die Erklärung dafür ist das historisch schlechte CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl und die Sorge natürlich auch vor der Niederlage bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst. Wird das eigentlich die Wähler überzeugen?
Das ist die Frage. Es haben heute auch einige gesagt, das große Problem ist, dass in Berlin nichts weitergeht und wir uns nicht auf Bayern konzentrieren können. Wir haben vor 2 Wochen eine Fraktionsklausur der CSU-Landtagsfraktion gehabt. Da hatte Markus Söder, der künftige Ministerpräsident, seinen Plan schon mal skizziert. Und da hat man ja auch gemerkt, die möchten jetzt eigentlich sich auf die Landtagswahl konzentrieren, können sie aber nicht, weil gar nicht klar ist, wird das in Berlin überhaupt etwas. Und im Hintergrund natürlich auch immer noch die Frage, was ist eigentlich mit Horst Seehofer, kommt er vielleicht doch wieder zurück oder nicht. Also das ist noch gar nicht gesagt, ob das die Bayern überzeugt, ob das der CSU hilft. Ich glaube, die große Erwartungshaltung auch hier in Bayern ist auch die, erstmal Berlin, den Haken dahinter, dann sehen wir mal weiter. Dann wird man wahrscheinlich auch erst nach dem Machtwechsel von Seehofer auf Söder, der vielleicht Mitte März stattfinden kann, sich den Neuen mal ansehen, was der denn vorhat, wie er das Ganze finanzieren will, wie er auftritt. Und dann kann man es vermutlich etwas seriöser beantworten.
Schauen wir nochmal auf einen anderen im Personal der CSU ganz vorne dran. Im Moment der derzeit wichtigste Mann der CSU in Berlin, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der mit Merkel alle Gesetze und Vorhaben direkt beraten wird in der nächsten Legislatur. Sie hält ihn für klug, also auch für gefährlich, ist er das?
Klug ist er sicher, gefährlich weiß ich nicht. Die Äußerungen, die von ihm kommen, werte ich so, dass er auf jeden Fall Parteichef der CSU werden möchte. Horst Seehofer wird das nicht mehr allzu lange machen und darauf bereitet sich Dobrindt auf jeden Fall vor allem medial mit diesen Auftritten, auch gegen die SPD. Wir haben es ja bei den Jamaika-Sondierungen schon erlebt. Also gefährlich weiß ich nichts. Dobrindt hat keine Hausmacht, das ist schwierig, nicht bei der CSU. Die müsste er sich erst erobern, da müsste er sich mit Ilse Aigner anlegen und den Oberbayern-Bezirk übernehmen. Also das ist ein Szenario, über das bereits nachgedacht wird. Und dann könnte er auf jeden Fall Markus Söder gefährlich werden. Nicht vielleicht, um ihn zu verdrängen vom Ministerpräsidentenposten, aber das wäre dann doch eine Machtbalance innerhalb der CSU, wie sie Horst Seehofer gefallen würde und wie sie sich auch vielleicht länger dann etablieren könnte. Denn Dobrindt ist machtbewusst.
Dobrindt weiß auch eben mit Ideen und mit Kleidung und auch mit Sprache umzugehen. Die Welt hat ihn, das habe ich gelesen, als Hipster kürzlich dargestellt, Zitat, der weniger wie ein Mitglied des Schützenvereins VSG Peißenberg wirke, als wie ein Feuilletonchef der FAZ. Das kann man so sehen und man muss dazu sagen, Peißenberg, da ist er geboren, das liegt in Oberbayern. Ich habe mich kundig gemacht, wie Sie hören. Er ist der ehemalige Mautmann, Verkehrsminister, CSU-Generalsekretär. Sie haben schon gesagt, er möchte möglicherweise Seehofer eben als Parteichef beerben. Aber wie kommt er eigentlich in Bayern an?
Also eher schlecht. Diese Auftritte auch mit diesem neuen Kleidungsstil, da wird er als Berliner wahrgenommen. Es ist noch nicht allzu lange her, da ist Alexander Dobrindt etwas beleibter und mit Trachtenanzug durch die bayerischen Lande gefahren. Da hat man ihn vielleicht nicht ganz für ernst genommen. Deswegen kamen hier so diese Attribute, der Schützenkönig von Peißenberg, der er tatsächlich mal war. Jetzt sieht es ein bisschen geckenhaft, ein bisschen aufgesetzt aus, die tolle stylische Brille, die Anzüge mit den großen Karos, die Schuhe, das ist zwar alles stimmig in sich, aber hier glaube ich, fruchtet das nicht so. Und man muss ja auch sagen, Dobrindt wird in Bayern nicht gewählt werden, wenn er CSU-Vorsitzender werden will. Das muss er auch gar nicht erreichen, die CSU-Delegierten, die ihn wählen können, das wäre durchaus denkbar. Aber wenn man sich vorstellt, Dobrindt würde als Ministerpräsidentenkandidat antreten, dann würde es für die CSU wirklich ganz dramatisch aussehen.
Nikolaus Neumeier, haben Sie ganz herzlichen Dank. Wir haben uns durchgesetzt, wie Politiker Misserfolge verkaufen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur und jetzt brauchen wir mal dringend eine Rede, die nichts beschönigt. Wir sind fündig geworden in Jean Giraudoux' Theaterstück »Der Trojanische Krieg findet nicht statt« aus dem Jahr 1935. Im Folgenden hält Hektor die Rede. Er hat die Aufgabe, eine Rede auf die Gefallenen zu halten. Bitte schön.
Die Rede auf die Gefallenen des Krieges ist ein heuchlerisches Plädoyer zugunsten der Lebenden. Man will dadurch einen Freispruch erwirken. Das sind Advokatenkniffe. Ich selbst bin mir meiner Unschuld nicht so sicher. Übrigens habe ich meine Rede an die Toten bereits gehalten, ehe sie ihren letzten Seufzer taten, als sie ein wenig seitwärts an den Olivenbäumen des Schlachtfeldes lehnten und noch eines letzten Blickes fähig waren, ein letztes Wort noch vernehmen konnten. Ich will euch wiederholen, was ich zu ihnen gesagt habe. Zu dem Mann, dem die Eingeweide hervorquollen und die Augen schon übergingen, sagte ich: »Na, mein Lieber, es geht ja so übel nicht, nicht wahr?« Und zu dem anderen, dem sie den Schädel entzwei gespalten hatten: »Was du aber komisch aussiehst mit deiner zerschlagenen Nase!« Und ich freue mich, dass ich einem jeden einen letzten Trunk aus dem Born des Lebens reichte. Schön, gut. Ich will zu ihnen sprechen. O ihr, die ihr uns nicht seht, vernehmt diese Worte. Wir sind die Sieger. Das ist euch gleichgültig, nicht wahr? Auch ihr seid Sieger. Doch wir sind die lebenden Sieger. Hier setzt der Unterschied ein und für mich ein Gefühl der Schmach. Wir, meine armen Freunde, wir sehen die Sonne. Wir tun alles, was man bei Sonnenlicht tun kann. Wir essen, wir trinken und bei Mondlicht. Da schlafen wir mit unseren Frauen und mit den euren auch. Als ein Feldherr, der die Wahrheit spricht, sage ich euch, dass ich nicht die gleiche Liebe, nicht die gleiche Achtung für euch alle empfinde. Seid ihr auch tot, so teilt ihr euch doch in Mutige und Feige, genau wie wir, die Überlebenden. Und ich werde nicht einer Feier zuliebe die Toten, die ich bewundere, mit den Toten, die ich nicht bewundere, vermengen.
Von lebenden und toten Siegern, Jean Giraudoux, der Trojanische Krieg findet nicht statt und darin die Rede des Hektor auf die Gefallenen, diese Rede beschönigt nichts. Ganz anders als im wahren Leben, also zurück zum Verkauf von Misserfolgen. Der Anspruch auf Familiennachzug ist abgeschafft, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und gleichzeitig erklärt SPD-Chef Martin Schulz, die SPD hat sich beim Familiennachzug durchgesetzt. Zwei Lesarten, ein Kompromiss, der völlig unterschiedlich gedeutet wird, offenbar rhetorisch aufbereitet für die jeweilige Klientel. Und die muss schon ganz genau hinhören, um die Feinheiten zu erkennen. Professor Dr. Joachim Knape, Rhetoriker an der Uni Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Anspruch auf Familiennachzug ist abgeschafft. Da heißt es nicht, der Familiennachzug ist abgeschafft, das wäre falsch. Der Anspruch ist abgeschafft, das stimmt. In meinen Ohren klingt das entschieden, rechtskräftig und klar. Wie klingt das für Sie?
Juristen, die spezialisiert sind auf die Abfassung solcher Paragraphen oder Rechtssätze, sind eigentlich darauf trainiert, Spielraum zu lassen. Also man nennt das dann die Ambiguität oder Mehrdeutigkeit von juristischen Sätzen. Der juristische Sinn ist, dass man möglichst viele Einzelfälle drunter subsumieren kann. Und deswegen ist es immer schön für einen Juristen, wenn das nicht ganz präzise ist. Und in kniffligen Situationen, wenn Leute Kompromisse finden müssen, dann sind solche Leute gesucht, die also Formulierungen finden, die in die eine oder in die andere Richtung dehnbar sind. In diesem Fall ist es eben so, dass die beiden Leute auf diesen Text gucken, der da auf dem Tisch liegt, das haben wir beschlossen, und jetzt treten die vor die Presse und tja, Schulz sagt, Nachzug bleibt. Im Prinzip bleibt der Nachzug. Und der andere kann sagen, ja, aber wenn man mal genau guckt, ist ja ab jetzt der Anspruch gekippt und dann wird im Einzelfall ganz genau hingeguckt, wir können das eingrenzen und so weiter. Mhm. Das heißt, die Interpretation wird in die eine oder andere Richtung geschafft, nämlich der eine deutet das politisch, nämlich Schulz. Er will sozusagen, dass das politische Prinzip des Nachzugs gewahrt bleibt. Da hat er irgendwie recht. Allgemein gesagt ist der Nachzug nicht abgeschafft. Und der andere will eigentlich die Interpretation in die Richtung, des juristischen Verständnisses lenken, dass er sagt, ja Leute, also der Anspruch ist weg und damit ist im Grunde genommen der Einstieg in die Abschaffung geschafft.
Man muss bei diesem Satz schon ganz schön genau hingucken und vor allem hinhören. Aber schauen wir uns diesen Satz oder hören wir uns diesen Satz von Herrn Schulz nochmal an. Die SPD hat sich beim Familiennachzug durchgesetzt. Daran ist erstmal gar nichts auszusetzen, wenn man eben nicht wüsste, dass das gar nicht so stimmt. Die SPD hat einfach grottenschlecht verhandelt, wie Gisela Seidler vom Deutschen Anwaltverein uns vorhin erklärt hat. Aber wie kommt dieser Satz bei Ihnen an?
Na gut, also solche Sätze haben immer irgendwelche impliziten Hintergründe und er unterstellt eigentlich damit, wenn er das so sagt, die CSU will den Nachzug abschaffen und wir haben ihn gerettet.
Und wie erklären Sie sich diese völlig unterschiedliche Lesart?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir eine bestimmte Redeweise hier haben. Also schon Aristoteles, wenn ich mir das gestatten darf, der größte Rhetoriktheoretiker der Antike und größte Philosoph, der hat zwei Grundweisen unterschieden, nämlich die Gerichtsrede, die sich immer mit vergangenen Tatsachen beschäftigt. Und die politische Rede, sagt er, ist im Grunde genommen Aussagen über Politik, immer in die Zukunft gerichtet. Und das ist natürlich die große Chance. Denn politische Entscheidungen, Wahlen, die wir treffen, sind immer Wetten auf die Zukunft. Und da sind die zwei großen Implikatoren im Hintergrund. Und kluge Leute wissen das auch. Also immer ein Finanzierungsvorbehalt. Hinterher heißt dann, wir haben kein Geld, also können wir es nicht machen. Oder Durchsetzung beim Partner geht nicht.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, da wird ein Euphemismus verwendet bei beiden, eine Sache schön geredet und natürlich auch andere Realitäten geschaffen. Und das ist Teil offenbar einer, kann man sagen, einer Propaganda, einer politischen Strategie?
Das sind eigentlich Zukunftsvisionen, die als Realitäten verkauft werden. So werden wir es machen. Mhm. Und was dann wirklich gemacht wird, wird man ja dann doch mal sehen. Also das heißt, die Politiker reden ja dann auch sehr allgemein, oft nicht sehr präzise, weil sie natürlich eine diffuse Zielgruppe haben und um viele zu erreichen, wollen sie sich dann auch nicht festlegen. Das super Beispiel ist ja Frau Merkel, die sich fast nie festlegt und wenn sie sich mal festlegt, immer daneben liegt. Deswegen macht sie ja auch meistens keine genauen Festlegungen. Also diese Klarheit ist eine Gefahr, weil man dann nicht so viele Wähler unter Umständen erreicht und man festgenagelt werden kann. Und Euphemismen, das heißt jetzt, worüber wir gerade geredet haben, in der Interpretation von Aussagen Schönrederei zu betreiben in die eine oder andere Richtung, das hängt eben mit der Zukunftsprogrammatik zusammen. Und da hat die Rhetorik natürlich viele Möglichkeiten, da einzuschreiten.
Politikerworte sollen die Menschen eigentlich erreichen, sie von einer Idee überzeugen. Das ist eigentlich das Wesen der Politik. Wenn nicht gar sogar begeistern. Auf der anderen Seite kommen eben auch verbale Mittel zum Einsatz, die genau das verhindern. Sie haben gerade auch von rhetorischen Figuren gesprochen. Ja. Würden Sie denn sagen, Herr Knape, dass Klarheit zum Beispiel in der politischen Rhetorik eher Mangelware ist?
Naja, Sie haben es ja gesehen, Steinbrück, der immer klare Kante gesagt hat, ist damit ja nicht gerade groß rausgekommen. Und Frau Merkel, die sich fast nie festlegt, die hat da ihre Stammwähler halten können, weil man immer große Hoffnungen hat. Sie wird die Zukunft schon meistern. Wir vertrauen ihr, ja, weil sie nicht widerlegt wird. Wenn man nicht sagt, kann man auch nicht widerlegt werden durch die Tatsachen. Ja. Also das heißt, das ist schon eine gute Strategie, für die es in der Rhetorik viele Möglichkeiten gibt. Ich kann weitschweifig eine Sache umschreiben, dass der Hörer am Ende gar nicht mehr weiß, wovon war denn jetzt genau die Rede. Oder man nennt eine andere Figur, wir haben immer so schreckliche Ausdrücke wie Paralypse. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr über die Sache reden, nämlich Folgendes. Und dann wird doch geredet. Ja, also oder dass man sagt, ich könnte jetzt noch sehr viel zu Folgendem sagen, nämlich, dass Herr Dobrindt und so weiter und so weiter, wo man also sozusagen einen Vorbehalt formuliert und dann wird man erst recht gespannt, was da gesagt wird. Oder eben ganz elegant Abbruch, Aposiopese nennen wir das so schrecklich, manche sagen auch Ellipse. Also den Rest können Sie sich denken und das ist besonders geschickt, weil man natürlich dann die Hörer, Leser auffordert, doch selber mal nachzudenken und da muss man natürlich das schon vorher in eine Richtung gelenkt haben, dass das Richtige gedacht wird. Aber das ist auch eine gute Methode, um Leute irgendwie, denn man selber hat es ja nicht gesagt.
Ja, und man verunsichert natürlich damit auch enorm, nicht? Also man stellt möglicherweise bei sich selbst fest, ich weiß gar nicht, wovon der geredet hat.
Ja.
Traut sich aber nicht, das zu sagen. Aber wenn wir schon, Herr Professor Knape, dabei sind, Politikern aufs Maul zu schauen, dann lassen Sie uns noch auf Ihren Habitus blicken. Ja. Nehmen wir uns nochmal Dobrindt und Schulz vor, dann können die beiden eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Wem kaufen Sie eigentlich mehr ab?
Naja, Schulz geriert sich ja immer als so eine Art Finanzbeamter im bescheidenen Look, der auch aus bescheidenen Verhältnissen kommt und will damit natürlich Vertrauen hervorrufen. Und Dobrindt hat so ein bisschen was Windiges, also auch im Outfit und so weiter. Der Witz ist natürlich, dass Dobrindt wahrscheinlich in dieser Sache jetzt recht hat, dass die SPD gar nichts erreicht hat. Und die Frage ist jetzt, wem traut man eigentlich mehr? Ist der eine seriöser als der andere? Und da würde ich sagen, ist ein Patt. Warum? Weil der eine sich in performative Widersprüche verwickelt, also in der Aufführung unseriös wirkt, da kann er dann trotzdem die Wahrheit sagen.
Das ist Dobrindt dann, ja?
Genau, Dobrindt. Mhm. Und der andere allerdings hat sich in echte Widersprüche verwickelt. Mehrere Ansagen gemacht, die er dann nicht einhält. Und das ist auch nicht gut für die Glaubwürdigkeit, weil man dann sagt, naja, will er denn diesmal dabei bleiben oder wie sieht denn das jetzt aus?
Professor Dr. Joachim Knape, herzlichen Dank. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in die Welt der Tarifverhandlungen, in der sich Menschen mächtig auflehnen gegen das Kapital und umgekehrt, den harten Hund geben, Nächte durchkämpfen bis zur völligen Erschöpfung und immer wieder mit tiefen Rändern unter den Augen mitten in der Nacht wie ein Gespenst vor die versammelte Presse treten, um zu verkünden, der Durchbruch naht oder eben auch nicht. So nehmen wir das zumindest von außen wahr, ob es tatsächlich so ist. Mein Kollege Oliver Glab hat gemeinsam mit Claudia Wehrle vor 20 Jahren tagelang vor den verschlossenen Türen der Verhandlungspartner während des Arbeitskampfes gelungert und jeden Ton, der geäußert wurde, mit dem Mikrofon aufgefangen, eingefangen, um daraus dann den Stand der Verhandlungen abzulesen. Daraus ist ein Werk geworden, das die beiden Kollegen als Drama in 5 Akten komponierten.
Frankfurt, ein Nobelhotel in der Nähe des Flughafens, Schauplatz von Tarifverhandlungen im Baugewerbe. Beide Seiten wissen von vornherein, dass sie nur einen Bruchteil erreichen werden, und zwar egal, was sie fordern oder bieten. Also müssen die Ausgangspositionen stark überzogen sein, damit man am Ende da landet, wo man eigentlich hin will. Aber sollte man sich wirklich so weit aus dem Fenster lehnen wie dieser Gewerkschaftsvorsitzende?
Ihr seid hier genügend Zeugen und nehmt mich beim Wort. Ich muss ja gleich wieder reingehen. Mit diesem Vorsitzenden gibt es keine Übergangsfrist für die Großindustrie.
Klingt sehr verheißungsvoll, aber so hitzig die Forderung der Gewerkschaft, so kühl die Entgegnung der Arbeitgeberseite.
Der Standpunkt ist mit dem unseren auseinander und wir werden jetzt darüber beraten, wie wir damit umgehen.
Genau, beraten. Und schon hat sich ein anderer Ton eingespielt. Im Saal redet man eben anders als durchs offene Fenster. Meistens jedenfalls. Irgendwann werden die Unterhändler auch immer zurückhaltender mit ihren öffentlichen Statements. Ein Zeichen dafür, dass es hinter verschlossenen Türen nunmehr zur Sache geht. Dass die eine oder die andere Seite von ihrer Position abrückt. Oder dass sie den Anschein erweckt, davon abzurücken.
Wir haben einen Prozentsatz vorgeschlagen, der weit über das hinausgeht, was die BDA für zustimmungsfähig hält. Die Gewerkschaft ist von ihrer Forderung nicht abgegangen und hat nur eine ganz schmale Bereitschaft bekundet, einige Pfennige oder so ähnlich herunterzugehen.
Taktisch ist das natürlich ganz klug, sich jetzt hinzustellen und sagen, wir sind entgegengekommen. Aber dies ist mitnichten der Fall. Das ist das erste Angebot, was ich von den Arbeitgebern heute höre. Und nun kann ich doch nicht Hurra sagen, endlich ein Angebot und machen wir die Mitte und schließen ab.
Das geht schon deshalb nicht, weil sich die Gewerkschaft auf eine Zahl festgelegt hat, von der wiederum die Arbeitgeberseite nichts wissen will.
Wir wollen schon, dass also vorne eine 2 steht.
Das ist eine Zahl, die vollkommen unrealistisch ist.
Keiner will nachgeben, keiner das Gesicht verlieren. Ein Schlichter muss her. Und dem gelingt dann auch nach einigen Wochen und mehreren Verhandlungsnächten ein Durchbruch.
Ich kann Ihnen heute Morgen um 2 Uhr verkünden, was wir verabredet haben. Beim Lohn haben wir uns geeinigt auf eine Anhebung des Tariflohns um 1,85%,
sagt der Schlichter. Aber die Tarifpartner links und rechts von ihm achten peinlich genau darauf, dass ihr Lächeln möglichst gequält aussieht.
Ein Schlichtungsspruch ist dann zäh erkämpft, wenn zum Schluss beide Seiten eine Träne im Auge haben. Zumindest bei uns ist die Träne im Auge sehr deutlich anzumerken.
Für die Arbeitgeber möchte ich erklären, dass wir mit diesem Lohnabschluss, der über unseren Erwartungen ist, dennoch leben müssen, Wir können feststellen, dass der Lohnabschluss unter dem Abschluss anderer Wirtschaftszweige ist.
Zum Schönreden gehört eben, dass man sich sowohl zufrieden als auch unzufrieden gibt. Man pickt sich jeden erfreulichen Krümel heraus, um überhaupt etwas vorzuweisen. Aber man kann unmöglich die ganze Torte loben, denn die ist nun mal von allen Seiten angebissen. Und das sehen leider auch die Beschäftigten so.
Die Stimmung ist schlecht, sehr schlecht. Was die Lohnerhöhung anbelangt, das ist der größte Witz des 20. Jahrhunderts. Was die sich da wieder froh babbeln, der Schlichter, den kann man der Freifrauche auf Deutsch gesagt.
Und so könnte ein Entscheid der Gewerkschaftsmitglieder in der großen Tarifkommission am Ende doch noch alles zum Kippen bringen.
Tarifverhandlungen, ein Drama in 5 Akten von Oliver Glab und Claudia Wehrle. Ein Drama, in dem auch vieles schön geredet wurde, wie wir gerade eben gehört haben. Und auch wenn diese Welt eine völlig andere ist als die originär politische, die wir heute in den Mittelpunkt unserer Sendung gerückt haben, so gibt es doch jede Menge Überschneidungen und auch Parallelen. Lars Hofmann, Kollege von der Wirtschaftsredaktion und spezialisiert auch auf Gewerkschaften. Wir haben in den O-Tönen eben den kämpferischen Klaus Wiesehügel gehört, von 1995 bis 2013 Bundesvorsitzender, der damals hieß das noch IG Bauen, Agrar und Umwelt. Dem würde ich erstmal alles abnehmen, wenn ich es nicht besser wüsste. Wenn man den so hört, dann könnte man meinen, der Mann ist im Wahlkampf. Ist eigentlich jede Tarifverhandlung eine Art Showlauf, wo das eigene Profil herausgehoben wird?
Oft ist das auf jeden Fall so. Oft gehört das einfach dazu. Da gibt es dann ja auch Demonstrationen vor dem Verhandlungsort. Es werden Reden gehalten. Es werden richtig harte Aussagen an die Gegenseite geäußert. Und das richtet sich ganz oft einfach an die eigenen Mitglieder. Man will zeigen, dass man alles versucht, dass man sich nicht unterbuttern lässt. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Schauspiel. Und gerade eben dieser Klaus Wiesehügel, der saß mal nach einer durchverhandelten Nacht da in so einer schmucklosen Hotellobby tatsächlich. Es gab ein Ergebnis und er hat noch so auf die Pressekonferenz gewartet, hatte tatsächlich Ringe unter den Augen, hat den Kopf abgestützt in seine Hände und hat vor sich hinsinniert, warum machen wir das hier eigentlich immer? Und dann hat er sein Gegenüber von der Arbeitgeberseite angeguckt und gesagt, naja, eigentlich wollen wir doch alle nur ins Rampenlicht. Und ich glaube, das trifft es tatsächlich auch ganz gut bei solchen Tarifverhandlungen.
Zumindest ganz schön ehrlich, ehrlich gesagt. Würden Sie sagen, die Verhandlungen sind mitunter härter als in der Politik? Da wird mehr hingelangt, da wird mehr gedroht, weil eben auch immer der Arbeitskampf und auch die Niederlegung der Arbeit dahinter steht?
Ja, ich glaube schon, dass es da teilweise härter zur Sache geht als in der Politik. Das sieht man jetzt auch an der aktuellen Auseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie. Da gibt es jetzt zum allerersten Mal 24-stündige Warnstreiks. Das trifft Unternehmen tatsächlich hart, anders als so 1- bis 2-stündige Warnstreiks. Und die Arbeitgeber, die sind da auch nicht gerade zimperlich. Die haben sofort vor Gericht geklagt. Die drohen, Schadensersatz zu fordern. Also da wird mit allen Mitteln gekämpft. Und das ist nicht nur diese immer wieder beschworene Folklore. Das ist tatsächlich ernst. Es geht so hart zur Sache, weil es konkret um Geld geht. Es geht um Arbeitsbedingungen. Und das spüren sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten sofort nach den Tarifverhandlungen. Wenn ein Ergebnis da ist, das spüren sie im Guten wie im Schlechten. Aber da muss man halt auch sagen, bei aller zur Schau gestellten und tatsächlichen Härte in solchen Verhandlungen lassen sich beide Seiten, also sich selbst und auch der Gegenseite, immer noch sowas wie eine Hintertür offen, weil sie wissen, sie müssen sich einigen und es stehen irgendwann auch wieder neue Tarifverhandlungen an. Das ist ein bisschen anders als bei der FDP zum Beispiel, die ja in den Gesprächen mit Union und Grünen irgendwann gesagt hat, nein, wir machen das nicht, wir gehen in die Opposition. Das geht bei Tarifverhandlungen schlicht und ergreifend nicht.
Wenn wir uns mal auf die andere Seite schlagen, auf die der Arbeitgeber, dann halten die sich ja meistens erstmal bedeckt, wenn das erste Angebot von Seiten eben der Gewerkschaften auf sie eingedrungen, eingeschlagen ist. Und wenn sie dann selbst ein Angebot machen, da kommt einem das manchmal schon so vor wie ein großer Fortschritt. Die manchen, die machen, glauben, sie bewegten sich, aber ist das Teil des Spiels sozusagen?
Das ist natürlich auch Teil des Spiels, das da gespielt wird. Das erste Angebot liegt ja schon lange vor den Verhandlungen fertig in der Schublade, wird in der Regel erst in der zweiten, dritten, manchmal sogar erst in der vierten Verhandlungsrunde rausgeholt. Und selbst dann wissen die Arbeitgeber, dass das natürlich viel zu weit von der Forderung entfernt ist. Man versucht natürlich nur in ganz kleinen Schritten, sich auf die Gewerkschaftsseite zuzubewegen, weil man einfach auch zeigen will, wie hart es ist, wie schwer sie es selber haben, wie schwierig ihre Situation ist. Das ist auch Teil des ganzen Spiels.
Und wie sehr ist es Teil des Spiels, eben nächtens zu verhandeln? Wir hatten es gerade schon mal mit Herrn Wiesehügel. Von außen betrachtet können wir ja so den Eindruck gewinnen, Mensch, da wird durchverhandelt, der Gegner wird in die Knie physisch gezwungen. Aber vielleicht spielen die ja auch alle Schiffe versenken und gehen irgendwie relativ früh ins Bett, wenn die Presse nicht mehr vor der Tür steht. Ist das so?
Also was da wirklich gemacht wird nachts, das kann man sich manchmal tatsächlich fragen. Ich habe es schon erlebt, dass Verhandler rausgekommen sind um 2 Uhr morgens, die Augen verdreht haben, sich an die Bar gesetzt haben und völlig verzweifelt gesagt haben, jetzt werfen die sich da drin die Tarifverhandlungen aus den 70er und 80er Jahren gegenseitig an den Kopf. Und das war in diesem Jahrhundert noch. Also da muss man sich manchmal wirklich fragen, was gemacht wird. Aber man muss auch sagen, dass es auf jeden Fall dazugehört, solche Nachtverhandlungen. Man kann immer schon sehen, dass es in entscheidende Phasen geht, wenn Tarifverhandlungen erst für den Nachmittag angesetzt werden, weil dann ist klar, dass es zwangsläufig in die Nacht geht. Das ist ein ganz wichtiges Symbol, ein Zeichen eben am Ende auch, dass man alles versucht hat, um eben auch ein vielleicht nicht ganz gutes Ergebnis zu rechtfertigen. Es ist aber auch so, dass es manchmal physisch an die Grenzen geht. Es kann schon mal sein, dass übermüdete Verhandler nicht mehr genau merken, was ihnen da vielleicht untergejubelt wird. Das ist auch Teil des ganzen Spiels. Das wird tatsächlich auch versucht.
Da haben wir wieder die Parallelitäten zur Politik. Man weiß auch nicht so ganz genau, ob die noch in der Lage sind, dann die entscheidenden, richtigen Entscheidungen zu treffen. Lars Hofmann, ganz herzlichen Dank. Jetzt brauchen wir mal wieder einen, der nichts beschönigt. Dieses Mal lassen wir Archidamos ran, den Feldherrn der Spartaner. Seine folgende Rede im spartanischen Kriegsrat zu Beginn des Peloponnesischen Krieges 431 vor Christus macht schonungslos klar, dass dieser Krieg gegen Athen kein Spaziergang wird.
Bei ruhiger Überlegung dürfte euch der Krieg, über den ihr euch jetzt beratet, nicht als der geringfügigste erscheinen. Gegen Männer, die ein fernes Land bewohnen, die außerdem erfahrene Seeleute und mit allem vortrefflich ausgerüstet sind, mit eigenen und öffentlichen Schätzen, mit Schiffen, Reitern, Waffen und einer Volksmenge, wie sie in keinem anderen hellenischen Lande sich findet, die weiterhin auch zinspflichtige Verbündete haben. Wie dürfte man gegen diese leichtsinnig einen Krieg beginnen? Wenn wir mit unserer Flotte nicht überlegen sind und wenn wir ihnen nicht die Einkünfte abschneiden können, mit denen sie ihre Schiffe unterhalten, dann trifft immer uns der größere Schaden. Denn unter solchen Umständen könnten wir nicht einmal mit Ehren Frieden schließen, zumal wir als die Hauptanstifter des Krieges erscheinen. Denn wir wollen uns nicht von der Hoffnung betören lassen, der Krieg werde rasch beendigt sein, wenn wir ihr Gebiet verwüsten. Vielmehr besorge ich, wir werden ihn noch unseren Kindern hinterlassen.
Und diese Sorge wird berechtigt sein. Und wenn man sich das Ergebnis der heutigen Abstimmung im Bundestag anschaut, dann könnte man auch besorgt sein. 376 Abgeordnete stimmten für die Neuregelung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz, 298 dagegen, 4 haben sich enthalten. Und sowohl drinnen als auch draußen ging es emotional zu. Sabine Müller fasst zusammen.
Ohne Familie geht's nicht.
Wir sind auch Menschen.
Wir sind auch Menschen.
Also reicht nicht.
Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz demonstrieren vor dem Bundestag. Wie Sudayal Humsi, der seit November 2015 in Deutschland ist und seine Frau und seine 2 Kinder seitdem nur per Internetchat sieht.
Wir sehen unsere Kinder und unsere Familie auf dem Bild nur sehen. Meine Leben nur auf dem Internet.
Draußen vor dem Parlament geht es emotional zu, drinnen auch.
Wir machen es uns nicht einfach. Niemand macht es sich einfach.
Das wird ein Lottospiel. Und Familie darf doch kein Lottospiel sein, meine Damen und Herren.
Praktisch jede Rede wird durch Zwischenrufe unterbrochen. Immer wieder wird um Zwischenfragen gebeten. Alle Fraktionen haben Gesetzentwürfe vorgelegt. Sie reichen von Familiennachzug ganz abschaffen, das will die AfD, bis wieder uneingeschränkt zulassen, das wollen Grüne und Linke. Grüne und Linke nannten es eine moralische Pflicht, den Familiennachzug wieder zu erlauben. Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Sie machen daraus nicht mehr ein Völkerrecht, nicht mehr ein Grundrecht. Sie machen daraus jetzt ein Gnadenrecht.
Die AfD will gar keine Angehörigen mehr nach Deutschland holen. Der Abgeordnete Christian Wirth.
Wir sind der Auffassung, dass eine Familienzusammenführung nicht in unserem Land zu erfolgen hat, sondern zum Beispiel in Schutzzonen in Syrien, welches zum größten Teil befriedet ist.
Stefan Thomae von der FDP kritisierte das geplante Kontingent von 1.000 Flüchtlingen pro Monat als völlig willkürlich.
1.000 ist eine Obergrenze. Sie schaffen sogar eine Obergrenze für Härtefälle.
Die SPD hat in der Debatte den schwersten Stand. Immer wieder wurde ihr vorgehalten, sie habe schlecht verhandelt. Die Union habe sich auf ganzer Linie durchgesetzt. Stimmt nicht, entgegnete SPD-Fraktionsvize Eva Högel. Ab August gebe es wieder Familiennachzug. Und bei den Härtefällen will sie noch nachsteuern.
Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Härtefallregelung anders auszulegen und anders auszugestalten.
Redner der Union machten allerdings sehr klar, dass sie nicht vorhaben, hier auszuweiten. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch appellierte an die SPD, dem Gesetzentwurf seiner Partei zur Wiedereinsetzung des Familiennachzugs zuzustimmen.
Das wäre hier die Möglichkeit, im Übrigen glaubwürdig aus diesem Wahnsinnsprojekt Schwarz-Rot auszusteigen.
Am Ende gab es eine klare Mehrheit für den Kompromiss von Union und SPD. 376 Ja-Stimmen sind allerdings 23 weniger als CDU, CSU und SPD zusammen haben.
Einigkeit sieht anders aus. SPD, CDU und CSU haben sich auf einen Kompromiss geeinigt beim Familiennachzug für Flüchtlinge. Aber kaum sind die GroKo-Unterhändler vom Verhandlungstisch aufgestanden, eilt schon jeder von ihnen an ein anderes Fenster und ruft seinen Leuten eine Botschaft zu, die es nahelegte zu glauben, die beiden waren auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Waren sie aber nicht. Der Anspruch auf Familiennachzug ist abgeschafft, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und SPD-Chef Martin Schulz sagt, die SPD hat sich beim Familiennachzug durchgesetzt. Ferdows Forudasdan, Leiterin des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitsch.
Das kann noch heiter werden, wenn es denn zu einer großen Koalition kommen sollte. Wenn jeder die Deutungshoheit für sich reklamiert, ist das eine gute Basis für eine gemeinsame Zukunft?
Naja, man muss, glaube ich, zunächst mal sagen, das ist natürlich in jeder Koalition so, egal ob es jetzt eine große Koalition ist oder eine Koalition mit aus anderen Farben zusammengesetzt, dass natürlich die unterschiedlichen Parteien darauf achten und ja auch achten müssen, dass ihre Wähler oder ihre potenziellen Wähler den Eindruck haben, dass sie nun besonders stark sind in dieser Koalition und dass sie sich mehr durchsetzen als die andere Seite. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist exklusiv dieser speziellen Situation geschuldet. Allerdings gibt es schon zu denken, da gebe ich Ihnen recht, dass kaum hat man sich an diesem Punkt, an dem man sich so in die Haare gekriegt hat, geeinigt, schon, also im Grunde genommen Minuten später beide Seiten öffentlich kundtun, dass sie ihn jeweils ganz anders interpretieren. Und ich erkläre mir das so, dass zum einen natürlich die Nerven blank liegen, dass man jetzt einfach auch aufgerieben ist von den letzten Wochen und Monaten, wo es hin und her wogte und dass besonders die SPD und die CSU ein ganz großes Bedürfnis haben, ihrer Basis oder beziehungsweise ihrer Wählerschaft klar zu machen, wir sind die, die hier als die Gewinner rausgehen.
Wir haben vorhin in der Sendung gehört, eine Sache schön zu reden und sie als den eigenen Erfolg zu verkaufen, das nennt man Euphemismus, Schönrederei. Diese Strategie wird gerne in der politischen Praxis verwendet. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, die Basis oder, wie Sie sagen, die Wählerschaft mit der Wahrheit zu konfrontieren und eben im Falle der SPD zuzugeben, man habe nicht wirklich gut verhandelt?
Also ich glaube, das kann keine Partei von sich sagen, wir haben nicht gut verhandelt. Denn das würde ja bedeuten, dass man nicht alles gegeben hat, was man hätte haben können. Das würde ich sagen, wäre ein großer Fehler. Was allerdings klüger wäre aus meiner Sicht, das wäre zu sagen, wisst ihr oder wissen Sie, wir haben alles gegeben. Wir wollten etwas anderes. Wir wollten sehr viel mehr. Aber es hat nicht geklappt. Und nun stehen wir vor der Situation, mit diesem weniger als dem, was wir wollten, Ja zu sagen zu einer großen Koalition oder eben zu sagen, die Verhandlungen sind gescheitert, wir peilen Neuwahlen an und alles, was dann eben sonst kommen würde. Und das, glaube ich, wäre eine falsche Entscheidung, meine Meinung dazu. Aber so zu tun, als hätte man da jetzt einen Riesenerfolg errungen und als gehe man als Sieger aus diesen Verhandlungen raus, das halte ich für falsch. Ich glaube, dafür sind die meisten Leute doch zu gut informiert, und können sich selber ein Bild davon machen und sehen, so ist es mitnichten. Mhm.
Vom Schulz-Hype bis zum völligen Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5% war es ein relativ kurzer Weg, kann man sagen. Jetzt ist Martin Schulz der größte Befürworter einer großen Koalition in der SPD und könnte jetzt vielleicht sogar noch einen Posten bekommen, einem Merkel-Kabinett, was er vorher abgelehnt hat. Wie viel Glaubwürdigkeit steckt noch in diesem Herrn Schulz?
Also ich glaube im Moment aus Sicht seiner Partei oder jedenfalls großer Teile seiner Partei und auch aus Sicht großer Teile seiner potenziellen oder tatsächlichen Wählerschaft sehr wenig. Dafür gab es einfach einige Wendungen hin und her zu viel. Also um 18:01 am 24. September, am Abend der Bundestagswahl, wir gehen auf keinen Fall in eine Koalition. Ich gehe auf keinen Fall in ein Kabinett Merkel. Dann irgendwie, nachdem Jamaika gescheitert war, noch einmal die Aussage, wir gehen nicht in eine große Koalition. Dann signalisiert man, man ist unter Umständen doch bereit. Dann lässt man die Interpretation zu, man sei unter Umständen doch ein Mitglied im Kabinett Merkel. Also ich finde schon, dass das die Autorität von Martin Schulz schwer angekratzt hat.
Wenn die GroKo nicht zustande käme, dann könnte es neben einer Minderheitsregierung, Sie haben gerade das Wort Neuwahlen ausgesprochen, dann könnte es so etwas geben, dann wäre die Gefahr vermutlich für die SPD noch größer, zu einer 15- oder 17%-Partei zu werden. Also könnte es eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass es zu einer großen Koalition kommen müsste für die SPD?
Das würde ich nach Stand heute schon sagen, denn was wäre denn nach allen bisherigen Prognosen, würde ja nach einer Bundestagswahl wieder ein ähnliches Kräfteverhältnis bestehen wie jetzt. Es mag sein, dass die CDU dann ein bisschen besser dastünde, die SPD ein bisschen schlechter dastünde, aber wir hätten im Grunde genommen genau die gleiche Situation. Und das finde ich persönlich, ich bin keine Freundin der großen Koalition, aber unter den gegebenen Umständen kann ich mir gar nichts anderes vorstellen. Denn wenn man dann nur nach einer Neuwahl, die ja sehr aufwendig ist, nicht nur teuer ist, sondern auch aufwendig ist in der Vermittlung den Wählern gegenüber, wenn man dann wieder da an dem Punkt steht, an dem man jetzt steht, was soll man denn dann machen? Soll man dann sagen, so, jetzt probieren wir es ein drittes Mal, jetzt wählen wir nochmal? Also insofern würde ich sagen, müssen sich die drei Parteien jetzt irgendwie zusammenraufen und gucken, dass sie das Beste daraus machen, dass sie die Streitigkeiten, die sie haben, versuchen einigermaßen konstruktiv zu lösen, dass sie sich den großen Fragen widmen, die beantwortet werden müssen. Und dass man irgendwie durchhält.
Ferdows Furudestan, Leiterin des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, haben Sie herzlichen Dank. Und jetzt kommt noch eine Rede, die auch nichts beschönigt. Die sogenannte Blut-, Schweiß- und Tränenrede von Winston Churchill. Jede Antrittsrede im britischen Unterhaus nach der Ernennung zum Premierminister am 13. Mai 1940, mitten im Zweiten Weltkrieg.
Ich hoffe, man wird mir verzeihen, wenn ich in dieser kritischen Lage mich heute nicht mit einer längeren Ansprache an das Haus wende. Ich hoffe, dass jeder meiner Freunde und jeder meiner jetzigen oder früheren Kollegen, der von der Regierungsbildung berührt ist, den etwaigen Mangel an Förmlichkeit, mit dem wir vorgehen mussten, nachsehen wird. Ich möchte dem Hause dasselbe sagen, was ich den Mitgliedern dieser Regierung gesagt habe. Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Wir haben eine Prüfung von der allerschwersten Art vor uns. Wir haben viele, viele lange Monate des Kampfes und des Leidens vor uns. Sie werden fragen, was ist unsere Politik? Ich erwidere, unsere Politik ist, Krieg zu führen, zu Wasser, zu Lande und zur Luft, mit all unserer Macht und mit aller Kraft, die Gott uns verleihen kann. Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen bleibt. Das ist unsere Politik. Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann es in einem Wort nennen. Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz allem Schrecken. Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Weiterleben. Möge man darüber im Klaren sein. Kein Weiterleben für das britische Weltreich, kein Weiterleben für den jahrhundertealten Drang und Impuls des Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben. Ich übernehme meine Aufgabe voll Energie und Hoffnung und bin überzeugt, dass es nicht geduldet werden wird, dass unsere Sache Schiffbruch erleide. So fühle ich mich in diesem Augenblick berechtigt, die Hilfe aller zu fordern. Und ich rufe, kommt denn, lasst uns gemeinsam vorwärts schreiten, mit vereinter Kraft.
Und das sagte eben Winston Churchill. Doch diese Sätze könnten auch von denen kommen, die heute die Koalitionsverhandlungen weiterführen, mit hoffentlich vereinten Kräften. Wenn Sie uns nachhören wollen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Erstens per Podcast, zweitens auf hr-info heute um 22.05 Uhr oder drittens per Audio-App. Das war der Tag. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.